Umfragen sind ein wichtiges Instrument, wenn es darum geht, worüber wir öffentlich reden, auch wie Politik gemacht wird. Die berühmte Sonntagsfrage haben Sie bestimmt schon mal gehört und die Formulierung laut einer repräsentativen Umfrage, die begegnet uns täglich in den Nachrichten. Gefühlt werden wir von Umfragen eher fraglicher Bedeutung überschwemmt. Wie viele Deutsche nehmen ihr Haustier mit ins Bett? Wie viele Liter Cola trinken wir pro Jahr? Wie viele Menschen sind ihrem Partner untreu? Grundsätzlich haben wir gelernt, irgendeine Umfrage, das ist unseriös, aber relevant wird ein Thema immer dann, wenn die Umfrage repräsentativ ist, wenn also der kleine Teil der Befragten die Eigenschaften einer größeren Gruppe widerspiegelt. Aber was ist denn eigentlich repräsentativ? Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler warnen davor, Meinungsumfragen unkritisch zu glauben. Die European Survey Research Association, das ist ein Zusammenschluss von Methodenforschern, die hat ein Statement veröffentlicht, in dem sie ganz besonders Einstellungsumfragen kritisiert und deren Qualitätsstandards vor allem bei Online-Umfragen. Sprechen wir drüber. Mit Professor Ulrich Kohler, Methodenforscher an der Universität Potsdam. Er ist einer der Initiatoren dieses Statements. Hallo, Herr Kohler.
Ich grüße Sie.
Wovor genau waren Sie eigentlich da drin? Also was sind die Kernaussagen von diesem Statement?
Nee, die Kernaussage ist im Grunde genommen, dass diese Umfragen, wenn sie in Massenmedien darüber berichtet wird, dass man da auf Qualitätsstandard achten sollte, und zwar umso mehr, je politisch und gesellschaftlich relevanter das Thema einer Umfrage ist. Und da sehen wir halt eigentlich einen Verfall der Qualitätsstandards in den Massenmedien oder bei den Multiplikatoren. Und da wollen wir ein bisschen dagegen angehen.
Geht es da um die Umfragen oder um die verkürzte Darstellung in den Medien?
Es geht eher um die Umfragen, ne, weil Sie haben es schon angesprochen, es gibt immer häufiger diese Online-Umfragen und die können eigentlich nicht oder nur mit einem sehr großen Aufwand die Qualitätsstandards einhalten, die wir als ESRA für wichtig halten. Und das ist halt, dass die Ergebnisse einerseits unverzerrt sind und andererseits effizient sind. Das Wort repräsentativ verwenden wir eigentlich gar nicht, weil es weitgehend inhaltsleer ist.
Das heißt also, es gibt auch Unterschiede zwischen Umfragen von verschiedenen Meinungsforschungsinstituten.
Ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich will jetzt nicht einzelne Meinungsforschungsinstitute hier benennen, aber worauf es halt ankommt, ist, dass die Umfragen auf Basis einer Zufallsstichprobe erhoben werden und nicht es ein selbstselektives Verfahren ist, bei denen sich Leute freiwillig bereit erklären, immer wieder an Umfragen teilzunehmen.
An wen ist denn Ihr Statement eigentlich gerichtet? Also an Meinungsforschungsinstitute, also quasi macht mal eure Arbeit besser, an die Bevölkerung, glaube keine Statistik und so weiter, oder an uns Journalisten?
In erster Linie an die Journalisten in der Tat, weil wir Journalisten für die Multiplikatoren halten und gewissermaßen für die Gatekeeper, die, bevor sie über eine Umfrage berichten, die Qualität der Umfrage prüfen sollten.
Können Sie noch mal genau schildern, über was für Umfragen wir hier eigentlich sprechen? Also geht es da um die Sonntagsfrage, was man wählen würde, wenn es Wahl wäre am Sonntag, oder um Umfragen zur Lebenszufriedenheit oder was genau?
Ja, eigentlich um Umfragen ganz allgemein. In erster Linie halt Meinungsumfragen, bei denen irgendwie eine bestimmte, wir sagen, Variable, der Durchschnitt oder der Anteilswert berichtet wird. Das kann die Sonntagsfrage sein, das kann die durchschnittliche Lebenszufriedenheit sein. Das kann sein, wie viel Prozent der Personen eine bestimmte politische Auffassung vertreten und so weiter. Und diese Meinungsumfragen, denen begegnen wir tagtäglich in den Medien zu unterschiedlichsten Themen, und wir meinen einfach alle diese Umfragen. Und die kann man mit verschiedenen Methoden machen. Und einige von diesen Methoden sind klar besser als die anderen. Und das weiß man, welche das sind. Und da wollten wir halt irgendwie den Journalisten einmal nochmal dezidiert sagen, auf was sie zu achten haben, um zu wissen, ob etwas eine gute Umfrage ist oder nicht.
Erklären Sie doch nochmal die schlechteren Methoden.
Zunächst einmal bei der Auswahl der Befragten wird bei den allermeisten und den wirklich allermeisten Online-Umfragen so vorgegangen, dass in Medieninhalten bestimmte Fragen platziert werden. Da nehmen dann Leute dran teil, und wenn sie dran teilgenommen haben, dann werden sie gefragt, ob die Menschen bereit sind, häufiger an solchen Umfragen teilzunehmen. Und wenn sie das sind, dann werden die immer wieder aus dieser Datenbank, das nennt man Access Panel, aus dieser Datenbank heraus ausgewählt, und dann kriegen sie einzelne Fragen zugespielt. Das Problem dabei ist halt, dass die Leute, die daran teilnehmen, in vieler Hinsicht besonders sind. Das erste ist mal, die haben diesen Artikel schon gelesen, in dem dieser Klickköder platziert worden ist. dann haben sie an der ersten Frage teilgenommen, dann haben sie sich bereit erklärt, regelmäßig mitzumachen. Das sind also viele Aspekte, wo man sagen muss, das sind irgendwie besondere Menschen. Das sind Freiwillige, die sich in vielerlei Hinsicht von anderen Personen, die nicht freiwillig sind, unterscheiden. Und darin liegt das wesentliche Problem.
Also Sie haben das ja gerade eben schon mal erwähnt, also das wäre auf jeden Fall nicht mehr repräsentativ, ja?
Naja, wie gesagt, wir verwenden das Wort repräsentativ nicht, weil das Wort repräsentativ in vielfältiger Hinsicht verwendet wird. Das kann ja auch bei manchen bedeuten, dass der Anteil von alten, hochgebildeten und Frauen so ist wie in der Grundgesamtheit. Das ist aber nicht die Bedeutung von einer unverzerrten Stichprobe, die wir in der Methodenforschung haben, ne? Und dieses lässt sich immer herstellen, dass es bezüglich bestimmter Variablen, meistens ist es Alter, Bildung und Geschlecht, vielleicht noch Region, dass da die Stichprobe diesen Vorgaben entspricht. Aber das macht es noch nicht zu einer Zufallsstichprobe.
Sie haben auch vor dem sogenannten File-Drawer-Problem gewarnt, das heißt also Schubladenproblem auf Deutsch, Publikationsbias. Was ist damit eigentlich gemeint?
Mit dem Schubladenproblem ist gemeint, dass solche Inhalte publiziert werden, die irgendwie überraschend, bedeutsam oder in irgendeiner Weise interessant sind, die werden publiziert. Und wenn wir jetzt einen größeren Anteil von Umfragen haben, die tendenziell leichter fehlerhafte Ergebnisse produzieren, dann sind solche fehlerhaften Ergebnisse typischerweise überraschend und dann landen die in den Meldungen der Massenmedien.
Das klingt ja alles ganz schön kritisch, wenn ich das mal so sage. Heißt das, dass wir Meinungsumfragen überhaupt nicht mehr vertrauen können generell?
Das würde ich nicht generell sagen, aber bei einer Großteil der Meinungsumfragen, mit denen wir konfrontiert werden, die erfüllen die Qualitätskriterien der ESRA nicht. Und da ist schon große Skepsis angesagt.
Ne? Was hat denn das für Auswirkungen auf Wahlen beispielsweise? Also müssen wir jetzt befürchten, dass verzerrte Umfrageergebnisse, also Messfehler in Anführungszeichen, die Wahlen und damit auch die Politik beeinflussen?
Naja, also Umfrageergebnisse, egal ob sie jetzt richtig oder falsch sind, die haben eine Wirkung auf den politischen Meinungsbildungsprozess. In welche Richtung das geht, können wir nicht endgültig sagen. Ne? Das hängt von vielen Faktoren ab. Mein Punkt wäre hier, wenn eine Meldung über eine Umfrage eine Wirkung hat auf Wahlen, dann sollte das, was da berichtet wird, wenigstens stimmen. Also mir geht es jetzt weniger darum zu sagen, wir wollen nicht, dass Umfragen irgendwelche Bedeutung hat für den Meinungsbildungsprozess. Natürlich darf es das haben. Aber der Wert, der da geschildert wird, der soll stimmen. Und das Problem ist ja, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was der wahre Wert ist. Also wir können gar nicht feststellen, ob eine Umfrage stimmt oder nicht. Das macht es am Ende so gefährlich, ne? Weil dadurch, dass wir die Wahrheit nicht kennen, akzeptieren wir irgendwie jeden Wert, der kommt, und dann wird der gewissermaßen zur Wahrheit, ne? Und wir glauben an den und ziehen unsere Schlussfolgerungen daraus.
Wie gefährlich ist das denn für die Wissenschaft? Also was kann das auslösen, wenn es Zweifel an der Seriosität von Umfragen gibt?
Wir beobachten bei den großen sozialwissenschaftlichen Umfragen eine stark reduzierte Teilnahmebereitschaft. Das ist für uns natürlich ein Problem und das liegt vermutlich zum Teil daran, dass die Menschen, wir sagen, umfragemüde geworden sind. Das liegt an der gestiegenen Anzahl von Umfragen. Das liegt aber auch an der gesunkenen Reputation von Umfragen. Da gab es eine Reihe von wichtigen Ereignissen, ne? Die erste Trump-Wahl, die Brexit-Abstimmung damals, vor 5 Jahren die Wahl in Sachsen-Anhalt, wo die AfD viel zu hoch eingeschätzt worden ist durch die Umfragen. Das hat der Reputation von Umfragen ganz allgemein geschadet, auch wenn man sagen muss, bei all diesen Ereignissen waren es eher die Nicht-Zufallstichproben, die zu dem Problem beigetragen haben, als die Zufallstichproben. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass auch schlecht gemachte Umfragen manchmal den wahren Wert treffen. Mein Lieblingsbeispiel ist der Krake Paul, der bei der WM oder EM mal alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft richtig getippt hat, obwohl das wahrscheinlich das falsche Verfahren ist, um Fußballergebnisse vorherzusagen.
sagt Ulrich Kohler von der Uni Potsdam. Forscher warnen, dass viele Umfragen nicht seriös gemacht sind, insbesondere Online-Umfragen. Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Herzlichen Dank, Herr Kohler.
Danke Ihnen auch.